Willkommen zurück. Wir freuen uns jetzt auf eine Live-Podcast-Folge YesBS. Die einen oder anderen kennen YesBS, vor allem wenn er oder sie aus Braunschweig kommt, ist es doch ein Begriff. Beliebte Seite bei Instagram, gehört zur Funke Mediengruppe, zur Braunschweiger Zeitung. Geht es vor allem um Lifestyle-Themen, um Kultur, um die schönen Seiten unserer Stadt. Und Teil von YesBS ist auch der Podcast YesBS. Und hier neben uns sitzt unser Host Joschka Büchs, der diesen Podcast mit großer Energie und Leidenschaft seit mittlerweile, glaube ich, mindestens einem Jahr, anderthalb
Jahre.
Ja, so ungefähr in dem Dreh. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und in diesem Podcast geht es darum, jungen Leuten, die in der Stadt was auf die Bühne bringen, eine Bühne zu geben. Genau, jungen Leuten.
Die was auf die Beine stellen, ja, könnte man
genau,
auch sagen.
Genau, das mit den Beinen, das wollte ich sagen. Genau, jungen Leuten, die was auf die Beine stellen, eine Bühne geben, darum geht es gerade. Oft sind Leute aus der Kultur zu Gast, aus der Gastronomie unter anderem, manchmal auch aus der Wirtschaft. Und jetzt freuen wir uns natürlich vor allem, einen Gast aus der Startup-Szene zu haben, den du am besten selber vorstellen darfst. Lieber Joschka,
viel Spaß. Ja, Lukas, vielen Dank. Genau, Lukas, für alle, die ihn nicht kennen, ist auch bei uns, bei Funke Medien Niedersachsen, auch einer, eigentlich unser Podcast-Guru, hat so ein bisschen Podcast bei uns mitgestartet auch. Deswegen vielen Dank für die Anmoderation. Danke auch für die Einladung hier. Und genau, Luisa, ich kann dich, also eigentlich kannst du dich kurz selber vorstellen. Ich glaube, wir bräuchten noch das zweite Mikrofon. Genau, Luisa Schulze ist nämlich von einem ganz besonderen Startup. Wir haben ja das Thema Nachhaltigkeit hier heute. Und genau, magst du einfach mal erzählen, Better Soil, was ihr macht?
Ja, gerne. Also ich bin Luisa, ich bin 27 Jahre alt und eine der Gründerinnen und Geschäftsführerin von Better Soil. Und das, was wir machen, ist, dass wir gebrauchten Solarmodulen ein zweites Leben schenken. Das heißt, wir prüfen gebrauchte Solarmodule und können dann nach der Prüfung sagen, sind die wirklich defekt, so wie vorher angenommen und müssen ins Recycling, oder können wir denen eigentlich noch ein zweites Leben schenken und die wiederverkaufen?
Ja, perfekter Elevator-Pitch, jetzt weiß man sofort Bescheid. Genau, ja, Better Soil, kannst du darauf eingehen? Also du bist ja Co-Gründerin und Co-Geschäftsführerin auch. Wie hat das Ganze angefangen? Wie bist du dazu gekommen, dieses Unternehmen zu gründen?
Ja, also eigentlich war es gar nicht geplant, irgendwie ein Unternehmen zu gründen. Ich war eigentlich noch mitten in meinem Studium und brauchte damals ein Praktikum, um das Studium absolvieren zu können. Und bin da zu einem anderen Startup gestoßen, Solar Materials heißt das. Das hat damals einen neuen Recyclingprozess für Solarmodule entwickelt. Also wenn Solarmodule wirklich defekt sind, müssen die eben recycelt werden. Und da habe ich als Praktikantin dran mitgearbeitet, ein besseres Verfahren als Schreddern zu finden, um so mehr Ressourcen zurückzugewinnen. Und dementsprechend hatten wir eben auch viele entsorgte Module da, die aber augenscheinlich gar nicht so aussahen, wie man sich zu entsorgende Module vorstellt. Also optisch sahen die eben einwandfrei aus. Und deswegen dachten wir uns ja, stellen wir uns mal in die Sonne und halten mal ein Multimeter ran und gucken, ob da noch irgendwie Strom fließt. Und das war dann bei den Modulen der Fall. Und dann ging halt so die Recherche los. Und so ist eigentlich die Idee zur Wiederverwendung und Better Soil entstanden.
Ja, das ist spannend. Vor allem gerade heute ist ja so ein Tag, also wir zeichnen ja auch für die Folge auf, 32 Grad heute. Es ist sehr heiß hier drinnen auch. Wir haben zum Glück hier, hört man vielleicht im Hintergrund auch, ein paar Ventilatoren. Genau diese, wie kommt das überhaupt? Also man könnte ja meinen, so lange gibt es Solarenergie noch gar nicht. Wie kommt es, dass da jetzt schon Module ausgedient haben, beziehungsweise wann haben so Solarmodule denn eigentlich ausgedient?
Also die Lebensdauer von Solarmodulen ist eigentlich 20 bis 30 Jahre und noch darüber hinaus, wenn jetzt keine krassen Wetterereignisse irgendwie passieren und das Modul dadurch irgendwie auf dem Dach kaputt geht. Das heißt, ein wirklich langes Leben. Es passiert aber vor allem im gewerblichen Bereichen, wo eben das Thema der wirtschaftlichen Finanzierung wichtig ist, dass Module frühzeitig abgebaut werden, um begrenzte Flächen mit leistungsstärkeren Modulen auszustatten. Das heißt, der Solarmodul-Neumarkt hat sich natürlich in den letzten Jahren entwickelt. Das heißt, Module wurden auch leistungsstärker. Das heißt, wenn die Fläche begrenzt ist, kann es Sinn machen, die begrenzte Fläche eben mit leistungsstärkeren Modulen auszustatten. Dann sind Module so im Schnitt 7 Jahre alt und haben eben noch echt viele Jahre vor sich, die sie noch Strom erzeugen können. Aber es gibt auch einfache Fälle, wie es fällt mal bei der Installation eine Palette um dann weiß niemand, was ist jetzt eigentlich damit los.
So vom Laster gefallen.
Genau, oder so. Im Prinzip. Okay. Funktionieren die noch? Hat dieser Sturz jetzt einen Einfluss drauf gehabt? Und wird dann einfach nicht mehr als Neuware akzeptiert. Also da muss wirklich alles dann picobello aussehen, damit man das als neue Module verkaufen kann.
Okay, also es geht auch darum, genau das Repower nennt man das ja dann, glaube ich, genau das, wenn, also im Normalfall, wenn jetzt der, man muss ja das wirtschaftlich betreiben, so diese Windparks, sag ich schon, Solarparks, genau, da geht es ja dann nicht, also es geht ja auch, alle wollen Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien, aber gleichzeitig muss es ja sich für den, der das baut, wenn das jetzt nicht staatlich ist oder auch für den Staat eigentlich auch rechnen am Ende des Tages, und da kommt ihr dann ins Spiel und sagt, okay, die Sachen, die jetzt abgebaut werden, die sind eigentlich noch gut. Und die kann man im privaten Rahmen eigentlich noch verwenden, und deswegen überprüfen wir die dann und geben die raus an die an Privatkunden dann zum Beispiel, ne?
Genau.
Also ihr macht vor allem privat, ihr habt quasi ein eigenes Vertriebsnetz oder wie kann man das sagen, also einen Online-Shop quasi im Endeffekt, ne?
Genau, wir haben unseren eigenen Online-Shop aufgebaut, wo wir vor allem aktuell gerade für private Kunden und Kundinnen die Module vertreiben. Wir haben da einfach nur die Second Life-Module, aber auch schon so kleine vorgefertigte Sets, also für den Balkon oder für die Garage oder für den Camper, um so ein bisschen mehr mit an die Hand geben zu können.
Mhm. Ja, wir sind ja jetzt hier beim Big Up Startup Summit, und ich meine, beim Startup interessiert es ja auch immer, also die Idee ist total einleuchtend, wenn man erstmal da so weit ist, ne, das zu vertreiben. Dann weiß man ja, okay, wir haben eine gute Geschäftsidee und die funktioniert jetzt auch, sonst wäre der ja jetzt nicht da. Aber wie kommt man denn überhaupt dahin? Also was sind so die Meilensteine bei der Gründung? Also wie habt ihr angefangen und wie gründet man überhaupt so ein Startup dann? Vor allem in dem Nachhaltigkeitsbereich.
Ja, also am Anfang ist, glaube ich, viel so, man hat eine Idee und guckt erstmal, inwieweit ist das umsetzbar. Also wenn man recherchiert, was sagt der Markt, wie viele Mengen an Modulen in unserem Fall kommen jetzt wirklich zurück, kann sich das lohnen, was brauche ich für Testprozesse dahinter, um diese Module überprüfen zu können. Also sehr viel auf der theoretischen Ebene erstmal. Da haben wir einfach viel geguckt, wie es funktioniert. Da kann man sich natürlich auch viele Accelerator-Programme zur Unterstützung holen, also sich da bewerben.
Was ist ein Accelerator?
Das ist im Prinzip eine Unterstützung für Startups, unterschiedlich wie weit sie sind. Und da klärt man so die Basic-Fragen teilweise, also was ist dein Geschäftsmodell, was sind deine Kunden und Kundinnen, was ist dein Alleinstellungsmerkmal, wie ist deine Innovationskraft, also es gibt da so die Stichwörter quasi, die man da abarbeiten kann, und da hilft es natürlich, wenn man Menschen hat, die das schon mal gemacht haben oder Erfahrungen drin haben und einem von außen auch nochmal sagen können, ja, das könnte funktionieren, oder guck nochmal dahin, weil man ja selber, wenn man damit viel beschäftigt ist, irgendwann Scheuklappen auf hat vielleicht und nicht mehr so den Blick von außen.
Und wie war das bei euch? Also habt ihr von Anfang an diese Idee gehabt, okay, wir wollen, also ihr seid ja quasi in dem Bereich gibt ja so Schlagworte in diesem, in der Kreislaufwirtschaft, Reuse ist das dann, also weiter benutzen. Wart ihr von Anfang an in diesem, okay, wir wollen auf diesen Second-Life-Markt von Solarmodulen setzen, und dann war nur die Frage, wie machen wir es am besten, oder hat sich die Geschäftsidee in der Zeit komplett gewandelt dann?
Nee, das war schon von Anfang an die Geschäftsidee, und das war auch die Motivation, warum wir es überhaupt gemacht haben. Also mein Mitgründer Mirko und ich haben da beide so die intrinsische Motivation dahinter, irgendwie die Modulen einfach wieder in den Markt zu bringen, weil wir es unsinnig finden, wenn die recycelt werden und wichtige Rohstoffe eben verloren gehen. So, das ist nicht der Ansatz hinter einer Produktneuherstellung, also egal welches Produkt es ist. Und da haben wir so ein bisschen die Umsetzung dann in dem Unternehmen gefunden, das unsere Motivation umzusetzen.
Also quasi die intrinsische Motivation ist so die optimale Nutzung unserer Ressourcen. Gibt es übrigens einen Track von Cool Savage, aber das hat jetzt hier nichts mit zu tun, fällt mir nur gerade ein. Nee, aber genau, und das war dann, also wie habt ihr euch kennengelernt? Also seid ihr irgendwie, kennt ihr euch von der Uni? Ich glaube, ihr wart beide an der TU, ist das richtig?
Genau, wir haben beide an der TU genau studiert. Und darüber auch kennengelernt, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wie, aber irgendwie eben durch Studium kennengelernt, schon relativ früh, und dann lange in einem Freundeskreis, im selben Freundeskreis irgendwie unterwegs gewesen. Genau, und äh, ich ich hatte durch dieses Praktikum ja auch diese Möglichkeit dazu und habe einfach noch eine weitere Person gesucht, weil für mich war klar, ich möchte es nicht alleine machen. Ich brauche einfach eine andere Person, mit der ich drüber reden kann und auch diese Verantwortung auf vier Schultern verteilen kann, wo man mal zusammen diskutieren kann, und das kann ich eben nicht alleine. Von daher war ich auf der Suche und Mirko war genau in dem Moment auch bereit dafür und hatte auch Lust drauf.
Ja, cool. Und dann habt ihr euch, bei euch ist ja ein Sonderfall, ihr seid ja auch Teil von gleich quasi drei Startups, die zusammengehören im Endeffekt. Kannst du das mal erklären?
Genau, wir haben im Prinzip versuchen wir die gesamte End-of-Life-Kette von Solarmodulen abzubilden. Also es geht eben los mit der Wiederverwendung, also dem Reuse von Solarmodulen mit Bettasol. Da können wir Module dann wieder in den Markt bringen. Wenn die Module wirklich defekt sind, dann müssen sie eben recycelt werden. Und da kommt dann Solar Materials ins Spiel, die eben einen innovativen Recycling-Prozess entwickelt haben, um die wirklich kritischen Ressourcen in den Solarmodulen auch zurückzugewinnen. Also das ist Silber und Silizium. Und die haben sich vor allen Dingen auf das Silber dann fokussiert. Und im letzten Schritt kommt dann Circular Silicon. Die können eben das Silizium in den Solarmodulen zurückgewinnen. Und da sind sie eben unabhängig von den Recycling, von der Technik des Recyclings, also sowohl geschredderte Solarmodule können sie den Rest Feinstaub nehmen und das Silizium zurückgewinnen, aber auch aus innovativen Recyclingprozessen. Und das ist im Prinzip die gesamte End-of-Life-Kette, um so viele Ressourcen wie möglich zu schonen oder dafür zu nutzen, wofür sie mal hergestellt wurden oder ausgegraben wurden im Prinzip und verteilt auf verschiedene Unternehmen, um den Fokus zu behalten, jeweils im Unternehmen, und aber auch das Risiko zu streuen. Das heißt, wenn eins nicht funktioniert, können im besten Fall noch zwei weiter ihre Vision verfolgen.
Ja, das ist schlau gemacht auf jeden Fall. Also es sind quasi die alle Aspekte. End of Life, sagtest du, bedeutet also, wenn das Leben in Anführungszeichen von der Solarzelle? Nee.
Solarmodul?
Solarmodul, genau. Zelle ist das Einzelne. Genau, von dem Solarmodul dann ein Ende findet, dann übernehmt ihr halt quasi erst wird es wiederverwendet durch die Prüfung bei euch zum Beispiel, und dann werden die Ressourcen halt möglichst noch wiederverwertbar gemacht. Silizium ist ja, glaube ich, denken ja jetzt viele wahrscheinlich direkt an sowas wie Platinen oder so für Chips und so. Das ist dann ja jetzt nicht dann für sowas verwendbar, aber so für andere industrielle Prozesse zum Beispiel ist dann...
Genau, also Silizium ist tatsächlich in super vielen Gegenständen drin, also in Silikon und Silan, in der metallurgischen Industrie wird es verwendet, aber auch eben hochrein für Chips und Solarmodule. Und trotzdem, dass es in so vielen verschiedenen Einsatzorten ist die Recycling Rate von Silizium immer noch 0%, eben weil es häufig in Kombination mit anderen Materialien fest irgendwo eingebaut ist und einfach nicht mehr zurückzugewinnen ist. Und das Silizium, was in den Solarmodulen ist, ist noch ein bisschen einfacher zurückzugewinnen als jetzt zum Beispiel in Chips, eben weil das so kleine Mengen sind, dass das Verfahren nicht ganz so einfach ist. Und in Solarmodulen kann man das eben ein bisschen einfacher zurückgewinnen und kann dann zum Beispiel im ersten Schritt erstmal in die metallurgische Industrie gehen, wo es eben nicht so eine hohe Reinheit braucht wie in diesen hochreinen Anwendungen wie im Solarmodul beispielsweise. Aber man kann natürlich auch wieder eine Aufreinigung anstreben, um diesen Kreislauf wirklich zu schließen, um wirklich wieder das recycelte Silizium wieder in einem Solarmodul verwenden zu können.
Ja, mega spannend. Ich finde es, also gerade jetzt, dass in Braunschweig solche Startups sitzen, also wir sind ja jetzt auch viele andere. Ich habe zum Beispiel neulich gelesen, Algeplant ist so ein Startup, die versuchen jetzt Wasserstoff herzustellen aus Algen und so. Also vieles im Bereich Nachhaltigkeit, was aus Braunschweig kommt, was sehr, sehr innovativ ist. Du meintest eben schon intrinsische Motivation, hattet ihr beide da. Hast du das irgendwie, also wann war so der Punkt für dich, wo du gesagt hast, ich will unbedingt in diesen Bereich Nachhaltigkeit gehen? Weil, also es gibt ja da immer wieder Wellen, wo das dann sehr beliebt ist und oder auch nicht, aber man braucht ja langfristig eine Motivation, sowas machen zu wollen.
Also bei mir kam die Motivation durch eine Projektarbeit im Studium, wo wir uns angeschaut haben, wie Plastik recycelt wird oder recycelt werden kann.
Jetzt kurz, was hast du studiert?
Ich habe im Bachelor Chemieingenieurwesen studiert.
Ah, okay. Mhm.
Genau. Und da haben wir uns das chemische Recycling von Plastik angeschaut, um vor allen Dingen so Verbundmaterialien, also wie eine Käseverpackung, besteht nicht nur aus einer Plastiksorte, sondern aus 3 oder 4 verschiedenen. Und das ist dann eben ultra schwierig, das wieder aufzutrennen, um die verschiedenen Plastiksorten da drin zurückzugewinnen. Und da haben wir uns das angeguckt, wie das funktioniert. Und so ein Teil der Projektarbeit ist ja auch immer die Motivation, dahinter zu sehen. Warum ist es wichtig, sich das anzugucken? Und ja, wenn man in dem Bereich dann mal ein bisschen recherchiert, sieht man einfach, wie viel Ressourcen einfach verloren gehen, weil sie nicht recycelt werden oder nur verbrannt werden können oder es Mülltransporte ins Ausland gibt. Und das war dann so für mich dieser Moment, wo ich dachte, okay, ich möchte nach meinem Studium irgendwas in der Kreislaufwirtschaft machen, weil ich denke, dass da super viel Potenzial ist und das einfach noch nicht genutzt wird aktuell. Und tatsächlich so diese Recycling ist ja eigentlich schon, gefühlt hat man das schon super häufig gehört und denkt, das funktioniert schon alles und müsste eigentlich wunderbar klappen. Aber dadurch, dass unser Konsum eben auch immer mehr wird und größer wird, kommt das Recycling, bleibt es auf einem ähnlichen Stand. Also wir haben uns in den letzten Jahren eben nicht verbessert, was unser Anteil an recycelten Materialien oder Rezyklaten angeht. Und ich bin der Meinung, da ist noch viel zu tun und möchte da irgendwie gerne Teil dessen sein.
Ja, absolut verständlich. Also es gibt ja auch immer wieder neue Produkte, die dann eben neue Anforderungen haben an Recycling. Weil ich meine, Solarmodule, wie gesagt, auch jetzt noch nicht so lange. Deswegen, klar, da muss man dann immer wieder gucken, wie kann man die Produkte möglichst gut recyceln, um weiterhin die Rohstoffe auch verwenden zu können. Was ja am Ende, das wäre auch noch eine Frage jetzt bei euch. Also das muss sich ja auch lohnen am Ende. Ne? Also ich meine, den idealistischen Wert oder den ideellen Wert davon, den verstehen, glaube ich, alle, auch hinsichtlich der Klimakrise und so weiter, ist ja unstrittig, dass man erneuerbare Energien braucht. Aber wie ist das jetzt bei euch? Wie überzeugt ihr jetzt zum Beispiel die Kunden dafür, dass, weil es ist ja de facto ein älteres Gerät dann einfach, was zwar gut überprüft wird dann, aber wie überzeugt ihr die dann, dass es genauso gut ist, sowas zu verwenden dann im privaten Bereich?
Genau, wir haben einmal neben der Ressourcenschonung eben das Argument des Preises. Also wir können unsere gebrauchten Solarmodule 30% günstiger bei mindestens 80% Restleistung im Vergleich eines neuen Solarmoduls verkaufen. Da sind wir natürlich immer abhängig vom neuen Modulpreis und den können wir natürlich auch nicht bestimmen. Weil als wir angefangen haben, waren wir bei 50% günstiger, jetzt sind es nur noch 30. Das heißt, da mussten wir auch ein bisschen nachjustieren und gucken, was da noch möglich ist. Genau, und um eben auch den Vorteil oder um eben auch konkurrieren zu können mit neuen Modulen, haben wir auch gerade erstmal noch eine Altersbegrenzung für unsere Second-Life-Module. Ne? Also, dass die jetzt mit 20 Jahren, dass wir die dann eben nicht wieder in den Markt bringen, sondern dass die mindestens 15 Jahre alt sind, mindestens noch 200 Watt haben, um so ein bisschen wettbewerbsfähig gegenüber den neuen Modulen sein zu können.
Was kann man, also jetzt für einen privaten Gebrauch, wie kann man sich das vorstellen, was kann man mit 200 Watt so betreiben? Also ich habe da als nicht technisch bewanderter Mensch gar keine Ahnung, also was bringen so 200 Watt? Hast du da Beispiele?
Ja, also das ist vielleicht ein bisschen anschaulicheres Beispiel, ist es so ein Balkonkraftwerk, das kennen ja dann auch viele, das sind ja so 800 Watt. Mit dem kann man gut die Grundlast decken. Also das, was an meinen Geräten tagsüber so läuft, also viele Standby-Geräte können dadurch gedeckt werden. Ich kann damit auch meine Spülmaschine betreiben oder mich auf den Balkon setzen, meinen Laptop und Handy laden und dabei arbeiten. Also das geht da darüber ganz gut und abhängig natürlich von, wie teuer ist mein Solarmodul oder mein Balkonkraftwerk in dem Fall, kann ich das schon so hat sich das schon so nach 2 bis 4 Jahren dann auch wieder rentiert, einfach hat man das wieder reingeholt und spart dann im Endeffekt Stromkosten.
Okay, das müsste ich mir mal zu Gemüte führen. Ein paar Preisvergleiche machen und so weiter ist natürlich immer bei sowas gegeben. Aber ich finde es spannend, also ich kann mich auch erinnern, Balkonkraftwerke hatten, glaube ich, also ich weiß nicht, ob das man das einen Hype nennen kann, aber in Braunschweig gab es auch eine Förderung für Balkonkraftwerke. Ich glaube, das waren neue Geräte dann.
Ja, leider war die Formulierung nicht ganz so nett für uns. in dem Antrag stand nicht für gebrauchte Module. Wir haben nochmal nachgefragt. Es ging da explizit um, dass es keine eBay-Kleinanzeigenverkäufe sind, ohne Rechnung. Und der Nachbar, der Nachbarin eben einmal das Modul rüberschiebt. Gebrauchte Module sind auch in Ordnung, wenn es eine Rechnung gibt. Also man hätte es auch für gebrauchte Module anwenden können, diese Förderung. War leider in dieser Formulierung dann ein bisschen ja ausschließend. Es haben aber trotzdem ein paar bei uns, diese Balkonkraftwerkförderung mit unseren Modulen sich geholt.
Also. Genau. Wie funktioniert so ein Balkonkraftwerk? Man baut einfach quasi an seinen Balkon, da wo man eigentlich den Blumentopf reinhängt, quasi das Solarmodul dann dran, ne?
Genau.
Okay.
Es gibt im Prinzip eine Halterung, die befestigst du dann an deinem Balkongerüst. Da kommen dann die Solarmodule dran, in der Regel dann 2 Stück. Und dann braucht man gar nicht mehr viel, außer einen Wechselrichter einmal, um den Strom passend zu wechseln. Und den schließt man mit den Modulen an und dann hat man im Prinzip einen Stecker vom Wechselrichter in die Steckdose.
Ah, okay. Ja, habe ich eben vergessen noch aufzufangen. Genau, das weiß ich, weil ich bei der Zeitung arbeite. Genau, es gab aber, wie gesagt, eine Förderung für diese Balkonkraftwerke von der Stadt Braunschweig. Dann konnte man sich da, Betrag X ist jetzt auch egal, ist ja schon, aber war sehr hoch nachgefragt auf jeden Fall. Worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist wie abhängig ist dieser nachhaltige Markt oder gerade dieser Solarmodulmarkt noch von so Förderungen und sowas? Also jetzt gerade ist ja gerade so ein bisschen gefühlt, also in den Medien zumindest spielt so die Klimakrise jetzt gerade nicht mehr so eine große Rolle wie zum Beispiel 2019, als Fridays for Future noch so groß war. Merkt ihr das jetzt krass, dass jetzt gerade das irgendwie das Thema so ein bisschen nicht mehr so im Fokus steht in der Öffentlichkeit und das dementsprechend weniger politisch vielleicht auch behandelt wird und gefördert?
Ich habe leider nicht so richtig den Vergleich, einfach weil wir 2019 dann auch noch nicht versucht haben, die gebrauchten Module zu vertreiben.
Ach so, klar.
Aber so ein bisschen merkt man das, also wir merken es auf jeden Fall an der Sonne. Das heißt, wenn mehr Sonne scheint, kaufen gefühlt auch mehr Leute gebrauchte Solarmodule. Also als würde einem dann bewusst werden, verdammt, ich könnte halt eigentlich Strom sparen durch meine Solarmodule. Aber es gab auch letztens eine Vereinfachung oder eine Höhersetzung eben von diesen Balkonkraftwerken. Also es waren vorher 600 Watt erlaubt und das sind jetzt 800 Watt, die man eben einfacher anschließen kann und anmelden kann, ohne da viel bürokratischen Aufwand zu haben. Und das hat schon einen Einfluss darauf, einfach weil es, glaube ich, für viele verständlicherweise auch immer noch viele Hürden sind, wenn man sich jetzt Solarmodule kauft, was muss ich da eigentlich machen und wie schließe ich die eigentlich an und brauche ich da eigentlich Hilfe und wo melde ich das an und so weiter. Das heißt, wenn man diese ganzen Hürden irgendwie vereinfachen kann, dann ist das auf jeden Fall nochmal ein Anreiz zu kaufen. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, im Prinzip sind Solarmodule immer noch gefördert und zwar fallen die 19% Steuer weg. Das heißt,
die Mehrwertsteuer
fällt weg, wenn man im privaten Bereich kauft und auch nicht mehr als 30 Kilowatt Peak. Aber für viele Anwendungen oder Einfamilienhäuser ist das auf jeden Fall dann der Fall, dass man eben mehrwertsteuerfrei die Solarmodule kaufen kann.
Okay, und wie wichtig ist das für euch, sowas zu verfolgen? Was kommt jetzt auf, was weiß ich, EU-Ebene oder so für ein neues Gesetz in dem Bereich? Also seid ihr da sehr, sehr stark dann in diesem... Guckt ihr da sehr stark drauf, was ändert sich da? Weil ich meine, es soll ja auch erleichtert werden. Es gibt zum Beispiel sogenannte privilegierte Flächen, sagt man das ja, also jetzt bei den Solarparks, ne, zum Beispiel an den Bundesstraßen. Mhm. Und guckt ihr dann also darauf, wie sich der Solarmarkt so entwickelt und welche neuen Förderungen es da gibt, welche Änderungen? Ist das für euch relevant oder sagt ihr einfach, wir müssen gucken, dass ihr euer eigenes Produkt möglichst gut am Laufen haltet?
Beides, aber natürlich sind von der staatlichen Seite Förderung und so weiter dann auch immer noch ein Verkaufsgrund mehr, den wir natürlich auch anbringen können. Das heißt, da schauen wir auch schon halt immer in Richtung Verbraucher, Verbraucherinnen, was wird für die einfacher, um das auch noch als weiteres Verkaufsargument dann anbringen zu können.
Ah ja, cool. Anderes Thema, wir hatten diesen erneuerbare Energien-Hype ja auch, aber ein Hype, der jetzt gerade stattfindet, ist ja dieser KI-Hype. Mhm. Und du hattest mir verraten, dass ihr auch mit KI arbeitet. Du bist jetzt dafür nicht zuständig, das macht Mirko Co-Geschäftsführer, hattest du mir erzählt. Aber kannst du so im Groben erklären, wie benutzt ihr KI, um zu gucken, dass die Solarmodule noch, um die zu prüfen? Mhm.
Genau, wir haben verschiedene Prüfverfahren, die wir nutzen, um zu gucken, ob das Modul noch funktioniert und noch gut ist. Und in jedem dieser Prüfverfahren entstehen eben auch Messergebnisse. Also Ergebnisse, die wir irgendwie aufnehmen müssen und sagen müssen, bedeutet das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Das heißt, wir haben einmal viele Daten, die wir zusammenführen. Und um diese Daten eben möglichst schnell, einfach und reproduzierbar bewerten zu können, nutzen wir eben keinen Menschen, weil wir haben es selber gemerkt, das ist super fehleranfällig, sondern nutzen eben diesen Algorithmus, für den Mirko auch verantwortlich ist, um da eben einfach objektiver bewerten zu können. Und wir haben natürlich durch dieses maschinelle Lernen die Möglichkeit, auch Module, die jetzt beispielsweise schon irgendwo installiert sind und Strom erzeugen, wenn die aus irgendeinem Grund einen Fehler haben und zu uns zurückkommen, und das werden sie, weil die Kunden und Kundinnen werden dann zuerst eben uns ansprechen, können wir eben das Modul nochmal testen und gucken, wo war jetzt der Fehler, und können in unserer Bewertung das natürlich mit einfließen lassen. Wir haben beispielsweise nämlich Fehler auf der Zelloberfläche, die wir sichtbar machen. Also es sind im Prinzip Risse,
Mikrorisse
Hotspots oder alternde Zellen. Und die haben einen Einfluss auf die Leistung. Und Leistung ist eben die Kenngröße bei Solarmodulen. Also wie viel Watt bringt mein Modul? Und das heißt, da ist diese Erkennung, diese Bilderkennung und Bewertung vor allem essentiell für diesen maschinellen Lernalgorithmus.
Okay, ja, spannend. Also maschinelles Lernen, ist das Gleiche dann wie KI, oder da bist du dann auch überfragt?
Ich glaube, es ist was anderes.
Okay.
Aber ich bin jetzt auch nicht die Experte da drin. Aber wir sagen auf jeden Fall maschinelles Lernen, deswegen habe ich das mal auch jetzt gesagt.
Okay, haben wir einen Experten im Publikum für KI? Glaube nicht. Auf jeden Fall auch spannendes Thema. Also ich finde es spannend, dass sowas jetzt schon in solchen Bereichen, wo man das gar nicht vermutet, einfach zum Einsatz kommt. Deswegen hatte mich das ein bisschen interessiert. Vielleicht noch als Ausblick, wie entwickelt ihr euer Geschäft jetzt weiter? Also ihr seid ja jetzt schon so weit, ihr habt jetzt diesen Online-Shop schon da, der ist schon da. Ihr bekommt die Module und vertreibt die dann halt. Aber gibt es irgendwas, was jetzt noch als nächstes, also die nächsten Meilensteine, sage ich mal, für euer Startup?
Wir haben das große Ziel, eben noch sichtbarer zu werden, einfach weil wir gemerkt haben, als kleines Unternehmen, wenn man startet, irgendwie kennt einen erstmal noch niemand. Man ist noch am Anfang sehr in dem eigenen theoretischen Kosmos drin und hat dann ein Produkt und muss dann eben irgendwie merken, komisch, kennt mich ja gar keiner. Das heißt, da sind wir gerade dabei, uns sichtbarer und bekannter zu machen.
Okay, wie macht ihr das? Also stellt ihr jetzt Influencer ein? Oder?
aber wir nutzen tatsächlich auch die sozialen Medien dafür. Wir nutzen auch viel Veranstaltungen, einfach weil es für uns auch am Anfang leichter ist, lokal zu agieren. Also eben Braunschweig und Umgebung kommen auch der Großteil unserer Kunden und Kundinnen her. Wir nutzen auch sowas wie Werbung auf Google, Instagram und so weiter, was man da eben für Möglichkeiten hat, wenn man einen Online-Shop hat. Genau, dafür, um das auch alles umsetzen zu können, müssen wir unser Team vergrößern einfach. Wir brauchen mehr Leute, die uns unterstützen, um das alles umzusetzen. Und um das machen zu können, suchen wir eine Anschlussfinanzierung. Das heißt, wir suchen Geld, um eben ja größer zu werden, weiter zu wachsen und mehr Module zu prüfen und zu verkaufen.
Okay, ja, am Ende hängt es immer am Geld. Ne? Das ist natürlich klar bei einem Startup. Apropos Geld, wir sprachen eben über KI schon, weil ich wollte jetzt mal überleiten langsam zu einem etwas seichteren Teil dieses Podcasts, um den auch gut zum Abschluss zu bringen, weil vielleicht apropos Geld, vielleicht entsteht daraus sogar auch eine Geschäftsidee aus, die sich zu Geld machen lässt. Ich habe nämlich per KI, nämlich ChatGPT, mal ein paar Geschäftsideen einfach im Nachhaltigkeitsbereich erschaffen lassen, einfach so kurze Pitches. Und ich würde dich jetzt bitten, ich habe hier so ein, das ist eigentlich eine, was ist das, eine Bootbox, die ich aber vorher natürlich sauer gemacht habe. Genau. Zieh einfach mal und das Witzige ist, ich habe einmal gesagt, sehr gute Ideen und sehr schlechte Ideen von ChatGPT und jetzt gucken wir mal, ob du sagst, ob es eine gute Idee ist oder eher eine schlechte. Man weiß es ehrlich gesagt selber nicht so richtig, was ChatGPT da jetzt gut fand oder nicht daran.
Soll ich das laut vorlesen?
Genau, lies mal gern vor.
Also es passt sehr gut zum Thema. Solarbetriebene Eismaschinen. Eismaschinen, die mit Solarenergie betrieben werden und an heißen Sommertagen kostenloses Eis verteilen.
Okay, was hältst du von der Idee? Meinst du, das hätte Potenzial?
Ja, das klingt fast wie so ein Perpetuum mobile, finde ich. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir uns da mal im Park mit einem Eisstand und unseren Solarmodulen hinstellen. Das wäre ja eigentlich eine lustige Sache.
Ja, schon die nächste Idee hier gehabt. Was sagt das Publikum? Gute Idee oder schlecht? Gerne mal Daumen hoch, Daumen runter. Okay, wir haben ein paar Daumen runter, ein paar Daumen hoch, ist sehr gemischt. Vielleicht lässt sich daran noch feilen, vielleicht muss das mal in den Accelerator rein. Genau, eins haben wir noch. Ja. Zieh gerne noch eins.
Fahrradbetriebene Kinos. Kinos, bei denen die Zuschauenden in die Pedale treten müssen, um den Film am Laufen zu halten.
Ersetzt so ein bisschen das Fitnessstudio dann,
ja.
Ne?
Und es ist vielleicht auch mal eine schöne Alternative zum Autokino.
Okay, was sagt das Publikum? Gute Idee, schlechte Idee? Würde jemand irgendwie das machen? Also ich glaube, das war auch unter den schlechten Ideen. Ich habe ja nach ChatGPT nach guten und schlechten Ideen gefragt. Ich glaube, das erste war eine gute, das zweite eher nicht so.
Es wäre vielleicht eher ein lustiges Event als eine wirkliche Geschäftsidee.
Ich glaube auch, so zum Spaß mal, aber oder für eine Comedy-Show vielleicht. Alles klar, Luisa, dann vielen Dank. Ich weiß nicht, gibt es noch Fragen aus dem Publikum vielleicht, wenn wir schon mal hier Publikum haben? Gibt es Fragen an Bettasoll? Genau. Ganz hinten der Herr. Dann gehe ich mal los. Wir haben nämlich nur zwei Mikrofone. Alles gut, ich kann auch wir haben die Aufnahme, deswegen, also das läuft auch, erscheint übrigens auch dann in zwei Wochen online, genau. Bei SBS, Spotify und so.
Alles klar. Ich wollte mal fragen, welches Budget hattet ihr richtig am Anfang, wo ihr die Idee hattet, was hattet ihr euch überlegt, wie starten wir jetzt, mit welchem Budget, wie viele Mitarbeiter, so Wissen über die Historie will ich ganz gern hören.
Genau, also man hat am Anfang, wenn man eine GmbH gründet, ja immer die Stammeinlage, also 25.000 Euro und damit kommt man aber nicht sonderlich weit. Das heißt, es musste irgendwie ja noch mehr Geld her. Und deshalb haben wir uns bei der DBU, das ist die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, beworben, die ein sogenanntes Green Startup-Programm haben. Also Startups mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell werden mit 125.000 Euro für 2 Jahre gefördert. Das haben wir zum Glück erhalten. Und das war jetzt so die Möglichkeit zu starten und in den Markt einzustarten und so Prozesse aufzusetzen und zu verbessern. Genau, das heißt, wenn es sowas gibt, ist das natürlich erstmal eine schöne Möglichkeit. Es gibt auch die Möglichkeit von der N-Bank, das ist das sogenannte Gründungsstipendium. Das heißt, bevor man gegründet hat, wird man auch nochmal mit 9 Monaten finanziert, die gründenden Personen, um da einem einfach finanziell zu unterstützen und die Möglichkeit zu geben, überhaupt eine Idee auszuarbeiten und nicht irgendwie neben Studium oder Job das machen zu müssen. Das heißt, da gibt es schon ein paar Angebote. Es läuft aber tatsächlich im Startup-Bereich, glaube ich, häufig dann auf irgendeine Finanzierung in Form von VCs oder Business Angels manchmal hinaus.
Wir haben tatsächlich noch eine Frage. Ich glaube, Zeit haben wir noch, oder? Ja.
Hallöchen. Ich habe eine Frage zum Thema Nachahmer. Also ich mache das ja jetzt eine Zeit lang, du sprichst da ja ganz offen drüber. Das ist ja einerseits spannend, aber auch keine Raketenwissenschaft. Und wie schafft ihr es, euch da an der Stelle weiterzuentwickeln, aber auch andere auf Abstand zu halten?
Genau, wir versuchen natürlich einmal schneller zu sein als die anderen. Wir haben unseren Testprozess, was auch so unser Alleinstellungsmerkmal ist, patentieren lassen, um eben diese automatisierte und KI-basierte Auswertung und Bewertung von den Modulen zu ermöglichen. Genau, und ja, dann zählt am Ende auch einfach ein bisschen Schnelligkeit. Aber natürlich gibt es auch andere Unternehmen, die auch die Idee haben. Genau, wir grenzen uns aktuell immer noch durch unseren Testprozess dann von denen ab, um so die Testkosten auch möglichst gering zu halten.
Also könnte man sagen, dieses KI oder Maschinenlernen ist schon eins euer Unique Selling Points, ja, wie man so schön sagt?
Ja.
Okay. Noch eine Rückfrage? Oder möchte noch jemand anders vielleicht noch? Oder? Okay, dann genau.
Und habe ich das richtig verstanden? Wenn man also sagt, ich möchte gerne meine Module jetzt noch einem Leben nach dem Leben überführen, dann packe ich die in die Post oder sage dem DHL-Mann Bescheid und dann kommt er vorbei und nimmt das mit. Also wie kommen die Module zu euch her? Wie ist das vorgesehen?
Genau, als von Privatpersonen die Modulen landen meistens dann hier in Braunschweig bei Alba, eben weil man da die Kosten kostenlos entsorgen kann. Im gewerblichen Bereich ist es so, dass wir Kooperationen haben eben mit den PV-Recyclern in Deutschland, die dann die erste Annahmestelle für zu entsorgende Solarmodule sind. Und durch unsere Kooperation können wir uns eben vor dieses Recycling vorschalten und sagen, okay, wir prüfen es erstmal und nur die Defekten gehen dann ins Recycling. Wir haben aber auch Kooperationen mit großen PV-Händlern, also die eben auch bei Installationen, was ich vorhin angesprochen hatte, wo Module umfallen, kaputt gehen, Rückläufer und so weiter, die wollen ihre Lager leer bekommen und von denen bekommen wir dann auch eben die Module. Der Vorteil, warum solche Unternehmen das dann mit uns machen, ist, dass sie eben ansonsten für die Entsorgung zahlen müssen. Also als Unternehmen muss man so 100 bis 200 Euro die Tonne für die Entsorgung zahlen. Und wir können eben die noch funktionierenden Solarmodule rückvergüten. Und so können die sich eben, haben sie daraus noch ein Geschäft, beziehungsweise sparen sich die Entsorgungskosten.
Okay, eine letzte Frage vielleicht noch. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Danke schön, Luisa, für deine Offenheit und dass du so spontan zugesagt hast. Ist ja sehr kurzfristig entstanden, der Podcast. Genau, wie gesagt, in 2 Wochen auch online dann. Die neuen Folgen kommen immer freitags. Bei YesBS gibt es bei, wie gesagt, Spotify, Apple Podcasts, diese ganzen Streaming-Anbieter und bei uns bei der Braunschweiger Zeitung auch. Genau, könnt ihr euch dann anhören oder euren Freunden schicken. Ihr wart ja jetzt selber hier, braucht ihr ja nicht anhören. genau, dann vielen Dank. Vielleicht einen kleinen Applaus auch gerne noch für Luisa.
Danke.
Dankeschön. Und ich übergebe mal an Lukas.
Vielen Dank euch beiden. Wirklich spannendes Gespräch.